Wir brauchen immer auch den oder die andere, um überhaupt als Menschen zu wachsen und zu reifen. Wo wir immer nur selbstbezüglich bei uns selbst sind, da treten wir in gewisser Hinsicht auf der Stelle.
Der Philosoph Christoph Quarch.
In das Projekt bringt eigentlich jeder, der dabei ist, was mit. Auch die Kinder bringen sich ein und bringen ihre Ideen mit und ihren großen Spaß am Sport und am Miteinander auch.
Johanna Wolf-Metternich, Mitbegründerin von Rugby United, einem integrativen Projekt, das Rugby-Training für Flüchtlingskinder anbietet.
Ich wollte einen weltoffenen Begegnungsort für Kunst. Ich wollte auch Tabuthemen und ich wollte Themenvielfalt.
Rose Packebusch, Gründerin eines literarischen Salons.
Die zwei Kinder bereichern unsere Familie einfach ungemein. Und für uns sind es zwei Kinder, die wir so vielleicht sonst auch nie gehabt hätten. Ja, wir geben da unser Bestes, dass diese Kinder genau die gleichen Chancen haben wie unser leibliches Kind auch.
Das Frauenpaar Heike und Jenny, das neben einem leiblichen Sohn zwei Pflegekinder in die Familie aufgenommen hat.
Menschen, die sich engagieren, geben in aller Regel sehr, sehr viel. Sie geben Zeit, sie stecken sehr viel Mühe in ihr Ehrenamt. Aber sie bekommen auch ganz, ganz viel zurück.
Michael Beckmann, Leiter der Freiwilligenagentur im Bürgerinstitut in Frankfurt.
Spielräume der Begegnung. Was es heißt, mit und füreinander da zu sein. Ein Feature von Astrid Nettling.
Menschen können viel füreinander tun. Welche mannigfaltigen und vor allem ungeahnten Möglichkeiten es gibt, haben wir in jüngster Zeit in ganz unterschiedlichen Bereichen und Situationen erfahren, als uns die Corona-Pandemie aus den gewohnten Bahnen unseres Umgangs mit anderen Menschen herauskatapultiert hat.
Ich glaube, solche Ausnahmesituationen wie eine Pandemie können uns Menschen dazu veranlassen, einfach nochmal mit anderen Augen in die Welt zu sehen, vielleicht uns auch ein bisschen stärker für das zu öffnen, was uns andere oder was auch die Welt uns zu sagen hat. Wir können auch den Wert des menschlichen Miteinanders neu ermessen, der sich in solchen Krisensituationen oft auf eine ganz andere Weise darstellt, als wir das eben aus unserem routinierten Alltagsdasein kennen.
Erklärt der Philosoph Christoph Quarch, Hochschuldozent, Autor und Veranstalter von Philosophiereisen. Doch nicht nur Krisen oder Ausnahmesituationen können uns dazu bringen, neue Erfahrungen zu machen, uns auf ungewohnte Bahnen zu begeben und auf ein vielleicht noch unerprobtes Mit- und Füreinander einzulassen.
Die Erfahrung lehrt, dass gerade auch die Begegnung mit anderen, der Begegnungsraum mit anderen, ein unglaubliches Potenzial an Innovationskraft birgt. Dieser Raum, der sich zwischen mir und anderen Menschen öffnet, den können wir auch als einen Spielraum bezeichnen, der mir Möglichkeiten eröffnet. Möglichkeiten, die ich vielleicht nicht hätte, wenn ich mich nicht auf diesen Raum eingelassen hätte.
Auf einen solchen Spielraum neuer Möglichkeiten haben sich auch Heike und Jenny eingelassen, als sie den Entschluss fassten, ihr erstes und kurze Zeit später ihr zweites Pflegekind in ihr bisheriges Leben zu lassen.
Wir hatten für uns den Eindruck, wir haben noch Platz in unserer Familie. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch Platz, sowohl emotional als auch räumlich. Und hatten schon lange hin und her überlegt, ob wir noch ein drittes Kind haben wollen oder nicht. Und haben dann uns dazu entschieden, ja, wir wollen. Und dann ging es auch auf einmal wieder ganz schnell.
Das erste Kind war bereits da. Und es war für uns ganz klar, dass es kein Einzelkind bleiben soll. Und das dritte Kind war für uns von vornherein klar, dass es ein Pflegekind würde. Der Weg ging dann nochmal über ein leibliches Kind, das hat nicht geklappt. Und deshalb gab es halt relativ schnell dann als zweites Kind schon ein Pflegekind.
Wir kommen beide aus dem pädagogischen Bereich und arbeiten beide mit Kindern. Und von daher war es für uns sehr gut vorstellbar, ein fremdes Kind auch einfach in unsere Familie aufzunehmen.
Einen offenen Spielraum für Begegnungen ganz anderer Art hat Rose Packebusch gesucht, als sie fremden Menschen ihren Wohnraum für einen literarischen Salon geöffnet hat.
Ich wohne in Köln-Höhenhaus, das ist ein Vorort. Und hier leben wirklich sehr einfache Leute, aber sehr neugierige Leute, geerdete Leute. Ich bin hier die Apothekerin an der Ecke. Man kannte mich als Apothekerin, man gab mir großes Vertrauen durch meine Beratung. Menschlich konnte man auch mit mir reden. Und diese Bewohner hier, ein wirklich eigenes Volk mit über 20 Nationen, sie würden nie Geld ausgeben, um in ein Theater zu gehen oder in eine Lesung. Also habe ich mir überlegt, meine Gäste zu mir in das Wohnzimmer einzuladen. Ich hatte die Vielfalt von den unterschiedlichen Leuten. Ich hatte meine eigenen Ideen. Und das war jedes Mal ein Balanceakt, ob er glückte. Das wusste man erst nachts um 2, denn da gingen die letzten Gäste.
Und manchmal öffnet sich ein Spielraum auch im Freien und hat die Größe eines Rugbyfelds. So, wenn Johanna Wolf-Metternich mit den Kindern von Rugby United trainiert.
Im Jahr 2015, 2016 hat diese große Flüchtlingswelle begonnen. Und da habe ich schon lange Rugby gespielt, ganz begeistert. Und habe eben mit 2 Freundinnen zusammen überlegt, dass das eigentlich der ideale Sport wäre, um ein integratives Projekt für Geflüchtete zu starten. Und dann haben wir eben gedacht, also das ist einerseits super für unseren Verein, weil ein bisschen mehr frischer Wind und viel Leben reinkommt. Super für uns selber, weil wir das gerne probieren wollten, da in diesem Bereich aktiv zu sein. Und wir haben gedacht, Rugby ist eben perfekt mit seinen Werten und seiner Betonung auf Fair Play. Ja, dann haben wir gestartet.
Und doch könnte man fragen, warum man sich auf ein solches Mit- und Füreinander einlassen soll. Warum sich neben der eigenen Familie, neben Karriere, Beruf und Gelderwerb auch noch für andere Menschen engagieren? Schließlich hat man genug damit zu tun, sich um sein privates wie berufliches Leben zu kümmern. Genug damit, für sich und sein eigenes Wohlergehen zu sorgen. Eine bedenkliche Tendenz zur Selbstbezogenheit hat der Philosoph Christoph Quarch nicht nur in seinem persönlichen Umfeld bemerkt.
Da sehe ich ein bisschen das Problem unserer heutigen Zeit, in der wir uns nur um uns selber bewegen und nur danach schauen, wie wir unsere Interessen verfolgen, wie wir unsere Bedürfnisse befriedigen, wie wir unsere Wünsche erfüllen können, wo wir dementsprechend taub und blind werden für den Anspruch, der vom anderen an uns ergeht. Wenn ich mich in meinem eigenen Freundeskreis umschaue, dann stelle ich fest, dass es viele Menschen gibt, die inzwischen mehr mit dem Thema der Selbstoptimierung beschäftigt sind, als mit sozialem Engagement. Sehr viel naheliegender ist es halt in Fitnessstudios oder in Meditationskursen oder von mir aus auch beim Kochkurs, selber zu optimieren und zwar immer nach Maßgabe eines Marktes, der von mir ganz bestimmte Qualitäten und Eigenheiten erwartet. Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass wir eben in dieser Selbstbezüglichkeit ständig glauben, dass wir uns auf dem großen Marktplatz des Lebens möglichst erfolgreich vermarkten müssen, anstatt zu begreifen, dass wir in der Interaktion mit anderen Menschen viel besser die Chance haben, wirklich zu uns zu kommen.
Denn, so lautet auch ein Wort des Dichters Johann Wolfgang von Goethe,
der Mensch erkennt sich nur im Menschen.
Der große Irrglaube besteht darin, dass wir meinen, es gibt so etwas wie unseren Wesenskern, den wir irgendwie durch unser Leben freischälen müssen und den wir möglichst glänzend und strahlend zur Geltung bringen müssen. In Wahrheit gibt es überhaupt keinen solchen Wesenskern, sondern unsere Identität formt sich immer in der Begegnung mit den anderen. Wir sind im Prinzip die Summe der Begegnung, die wir mit anderen Menschen oder auch mit der Kunst hatten. Und je mehr dieser Begegnung wir haben, desto reifer werden wir.
Wirf deine Angst in die Luft. Noch darfst du lieben, Worte verschenken. Noch bist du da. Sei, was du bist. Gib, was du hast.
Heißt es in einem Gedicht von Rosa Ausländer. Trainingsnachmittag im Kölner Rugby Park. Es ist das erste Training nach einem langen, Corona-bedingten Trainingsstopp. Laut ist es hier. Dichter Autoverkehr rauscht ununterbrochen am Trainingsgelände vorbei. Doch die Kinder stört das nicht. Lauthals feuern sie sich gegenseitig beim Kicken und beim Laufen auf dem Fußballfeld großen Rasen an. Nicht alle, nur die Mädchen aus der jüngsten Gruppe von Rugby United sind an diesem Nachmittag dabei.
Ich heiße Denis und bin 9 Jahre alt und komme aus Afghanistan. Und ich bin eigentlich in Iran geboren und macht in Rugby so fast alles Spaß, außer dass man sich verletzt, sich streitet, aber wenn man Wahrheit oder so alles sagt und sich nicht so schämt, dann freue ich mich.
Ich heiße Beatrice, ich werde bald 12, ich komme aus Italien und meine Eltern kommen aus Afrika. Der Training, der war schon ein bisschen anstrengend, aber das ist okay, weil ich seit langer Zeit nichts mehr gemacht habe.
Die Kinder kommen ab 6 Jahren zu uns Es sind viele Geschwisterkinder bei uns, Jungen, Mädchen, manchmal auch mehrere Geschwister, sodass wir jetzt auch einige der Familien sehr gut kennen. Und über die lange Zeit haben sich jetzt schon sehr gute Beziehungen aufgebaut, sodass man jetzt auch auf keinen Fall damit aufhören möchte. Von Anfang an war es uns ganz wichtig, besonders die Mädchen auch mit in unser Projekt einzuladen. Wir sind alles Frauen und Rugby-Spielerinnen. Und natürlich geht es uns auch darum, gute Spielerinnen für die Zukunft, für unser Team zu finden. Wir haben auch festgestellt, dass die Mädchen sehr große Lust dazu haben, zu unserem Projekt zu kommen. Es kommt manchmal vielleicht dazu, dass aus kulturellen Gründen es für die Mädchen etwas schwieriger ist, aber um ehrlich zu sein, sehr, sehr selten.
Ich bin Aliat, ich bin 10 Jahre alt und ich komme aus Nigeria und ich mag an Rugby ganz viel Tackeln und so. Also Tackeln ist, wenn man also eine steht und man muss sie so in Knie runternehmen.
Ich heiße Rohaif und ich bin 11 Jahre alt. Ich bin von Syrien geboren und es hat mich wirklich gefallen, mit Rugby weiter zu arbeiten. Und jetzt endlich wieder mein Freund ist wieder zu sehen. Und das hat mich wirklich echt glücklich gemacht.
Das Training spielt natürlich die zentrale Rolle bei Rugby United. Doch das Miteinander beschränkt sich keineswegs darauf. Nach dem Training gibt es immer noch eine sogenannte dritte Halbzeit, wo sich alle zu einem gemeinsamen Essen zusammensetzen. Und Fair Play gilt nicht nur beim Spiel auf dem Rasen. Um rücksichts- und respektvollen Umgang miteinander geht es ebenso am Tisch.
Beim Rugby sind Werte wie Disziplin, Respekt, Fair Play sehr, sehr groß geschrieben. Denn Rugby ist ja ein sehr körperbetonter Sport. Da ist es wichtig, dass man sich auch auf den Gegner verlassen kann, dass er sich an die Regeln hält. Denn sonst ist die Gefahr, sich schwer zu verletzen, zu groß. Also im Rugby ist es sehr üblich, dass wenn mal jemand ausflippt oder sich daneben benimmt, dass er auch deswegen direkt vom Platz gestellt wird. So, dass alle lernen, sehr schnell sich an die Regeln zu halten. Und am Tisch, da gibt es wiederum bestimmte Regeln, dass wir immer sogenannte Runden machen. Also irgendein kleines Thema, zu dem jeder was sagt und wo eben auch alle dem einen zuhören, der gerade spricht. Und dadurch ist ganz viel Bewegung reingekommen und ich glaube, die Kinder haben das auch so empfunden, dass man eben anfängt, sich gegenseitig ernst zu nehmen und auch jeder von jedem was erfährt. Die Arbeit mit den Kindern, das ist einfach sehr belebend, finde ich. Wenn es manchmal zwischendurch auch eine Anstrengung ist, ist es immer so, dass man was zu lachen hat, was zu reden hat, was zum Nachdenken bekommt. Immer, immer, immer einen großen Blick über den Tellerrand. Also die Welt wird viel, viel größer, wenn man immer mit so vielen verschiedenen Leuten zu tun hat.
Viele haben ihr Engagement eingebracht, damit das Projekt für die Kinder zustande kommen konnte. Und sind bis heute dabei, diesen Spielraum des Für- und Miteinanders weiterhin offen zu halten. Johanna Wolf-Metternich, seit kurzem Vorsitzende des Rugby-Sportverein Köln, weiß das zu schätzen.
Bei unserem Projekt Rugby United hat uns der Verein von Anfang an sehr stark unterstützt. Und auch da ist es so, dass diese ganze Arbeit im Team mit vielen anderen zusammen gut zu schaffen ist. Und alle, die bei uns im Verein mitarbeiten, machen das ehrenamtlich. Und das ist natürlich auch sehr, sehr toll, dass da so viel auf die Beine gestellt wird.
Als Mitbegründerin von Rugby United hat nicht zuletzt sie selbst viel Zeit, eine Menge Ideen und viel Engagement in das Flüchtlingsprojekt gesteckt.
Ich könnte auch sagen, ich kümmere mich nur um mich oder ich kümmere mich um meine Sachen oder so. Aber immer wenn ich mal solche Phasen hatte, das macht mich einfach überhaupt gar nicht glücklich. Für mich ist dieser Kontakt mit vielen unterschiedlichen Menschen sehr belebend und das erfüllt mich und für mich ist es eben auch eine riesengroße Freude, wenn bestimmte Pläne innerhalb des Projekts dann aufgehen und Spaß machen.
Tut einer etwas freiwillig für andere, dann erprobt er die alte Wahrheit: Wer gibt, dem wird gegeben.
Dieser Satz Richard von Weizsäckers steht als Motto auf dem Flyer der Freiwilligen Agentur in Frankfurt. Sie ist eine der vielen freiwilligen Agenturen in Deutschland. Sie berät und vermittelt Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, an Einrichtungen, die mit Engagierten arbeiten. Seit 1992 hat sie ihren Sitz im sogenannten Bürgerinstitut. Das als eine der ältesten privaten sozialen Einrichtungen der Stadt Frankfurt 1899 von Unternehmern und engagierten Privatpersonen gegründet worden ist. Michael Beckmann ist Leiter der Agentur.
Die Beweggründe, weshalb Menschen zu uns kommen und sich beraten lassen wollen, sind ganz unterschiedlich. In aller Regel eint sie allerdings der Gedanke, etwas Gutes zu tun, weil es das Leben mit ihnen selbst gut gemeint hat und sie eben etwas zurückgeben wollen in Bereichen der Gesellschaft, in denen es nicht so gut funktioniert. Viele von ihnen brauchen auch eine Art Ausgleich, Ausgleich zum Job oder auch eine Horizonterweiterung, wenn man festgefahren ist, wenn man nur ganz bestimmte Bereiche des Lebens beruflich bedient und privat auch nur kleine Ausschnitte immer wieder erlebt, dann ist häufig auch der Beweggrund zu sagen, Mensch, da gibt's doch noch viel mehr, das möchte ich erkunden.
Der Spielraum, sich zu engagieren, ist riesig. Bei der Freiwilligen Feuerwehr, der Telefonseelsorge, den grünen Damen und Herren, im Repair-Café oder bei Oxfam, um nur einige zu nennen. Über 200 Engagementmöglichkeiten sind allein in der Datenbank der Frankfurter Freiwilligenagentur zu finden. Langfristige ehrenamtliche Tätigkeiten oder Möglichkeiten, sich kurzzeitig für ein bestimmtes Projekt zu engagieren.
Da sind natürlich ganz klassische soziale Bereiche wie die Seniorenarbeit. Ich kann mich aber auch im kulturellen Bereich engagieren. Seien es Fördervereine von Museen, seien es Tätigkeiten in einem Museumsshop. Es gibt sehr viele Umweltschutzprojekte, die mehrheitlich mit Ehrenamtlichen arbeiten. Oder der Bereich des Tierschutzes, wenn es darum geht, Tierheime bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Vieles im Bereich der Jugendlichen, wenn wir an Mentorenprogramme denken für Kinder und Jugendliche. Oder an Bewerbungstrainings für Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen. Wir stellen fest, dass es ganz häufig mittlerweile Projektarbeit gibt. Wenn eine gemeinnützige Organisation beispielsweise eine neue Website benötigt, macht man das gerne mal mit ehrenamtlicher Unterstützung von Grafikern oder von IT-Lern, die eben für einen zeitlich begrenzten Zeitraum sich engagieren und sagen, Mensch, das mache ich jetzt mal ehrenamtlich.
Seit einigen Jahren ist eine deutliche Verschiebung von langfristigen ehrenamtlichen Tätigkeiten hin zu mehr projektgebundenem kurzzeitigem Engagement zu beobachten. Das hat damit zu tun, dass sich die privaten wie die beruflichen Lebensumstände der Menschen heute schneller verändern als früher und man auch in seinem Engagement flexibler sein möchte. Dennoch ist die Bereitschaft, sich zu engagieren, insgesamt konstant geblieben und ist deutschlandweit sogar ziemlich hoch. Und keineswegs sind es vorwiegend Frauen, die sich ehrenamtlich engagieren oder hauptsächlich Ältere, die nach ihrem Berufsleben ein neues Tätigkeitsfeld suchen.
Die Quote der Frauen und die Quote der Männer ist nahezu gleich auf. Engagement ist heutzutage in allererster Linie aufgaben- und interessensabhängig und da spielt das Geschlecht eigentlich keine große Rolle. Wenn wir uns die verschiedenen Altersklassen anschauen, die Gruppe, die sich am allermeisten engagiert, ist die Altersklasse der 30- bis 49-Jährigen, dicht gefolgt von den ganz Jungen, den 14- bis 29-Jährigen, aber auch die Älteren, 50 bis 64 und auch 65 plus, engagieren sich auch in einem guten Ausmaß. Generell kann man sowieso sagen, dass wir in Deutschland mit ungefähr 40% der Bevölkerung eine ganz wunderbare Engagementquote haben.
Ich engagiere mich ehrenamtlich, weil ich das Leben in unserer Gesellschaft ein wenig mitgestalten möchte.
Erläutert ein junger Ehrenamtler, der ein Jugendkulturprojekt unterstützt. Eine Chefin, die obendrein in der Seniorenbetreuung tätig ist, erklärt:
Das Engagement ist für mich wertvoll, weil ich mich so in gesellschaftliche Belange einbringen kann.
Ein Miteinander und ein Füreinander im Ehrenamt macht ganz viel mit den Engagierten. Sie nehmen ihren Lebensraum, die Stadt, in der sie leben, der Landkreis, in dem sie sich engagieren, ganz anders wahr. Und letztendlich erleben sie auch Gesellschaft ganz anders. Es ist ein Perspektivwechsel, der sensibilisiert im Umgang miteinander und er relativiert vor allen Dingen die eigenen Wahrnehmungen und Meinungen. Und es führt letztendlich hoffentlich auch zu mehr Toleranz. Es relativiert ein Stück weit das eigene erfolgsorientierte Denken und profitmaximierende Handeln und addiert so dem Leben in aller Regel tatsächlich etwas ganz Wertvolles hinzu, nämlich dieser andere Blick auf andere und damit eben auch auf unsere Gesellschaft.
Eine Mischung unterschiedlichster Menschen hat Rose Packebusch in den mittlerweile 20 Jahren ihrer Salontätigkeit in ihrem geräumigen Wohnzimmer empfangen. Angeregt zu ihrem Salon hatte sie das Beispiel Rahel Farnhagens, der Schriftstellerin und Saloniere, die 1793 in Berlin ihren berühmten literarischen Salon gegründet hat. Sich selbst hat Rahel Farnhagen so beschrieben.
Ich liebe unendlich Gesellschaft. Ich habe großen Sinn für Naturen und alle Verhältnisse, verstehe Scherz und Ernst. Und kein Gegenstand ist mir bis zur Unschicklichkeit fremd. Ich bin bescheiden und gebe mich doch preis durch Sprechen und liebe alles Menschliche.
Und schon mit 24 Jahren lädt dieses Fräulein wöchentlich in ihre Wohnung ein. Gebrüder Grimm kommen, Schleiermacher Schlegel, Hegel, Bettina von Armin. Und deren Besitz war gar nicht so wichtig. Und genau das hat mich so inspiriert. Ich vermisste meinen diskussionsfreudigen Freundeskreis aus Berlin. Und ich suchte bei Ausstellungen, Lesungen, beim Einkauf in der Straßenbahn, beim Pfarrer immer wieder Leute, die es schaffen, über ein Thema gemeinsam zu diskutieren, über sich zu erzählen und denen es nicht wichtig ist, woher sie kommen, sondern sich auszuhalten.
Rasch brachen sich ihre Salonabende nicht nur in der Nachbarschaft herum. Die Besucher gaben es an Freunde und Bekannte weiter. Nach und nach bildete sich ein relativ fester Besucherstamm. Etwa 30 Teilnehmer fasst ihr Wohnzimmer. Doch es kann auch schon mal übervoll werden.
Es kommen ganz unterschiedliche Menschen zu mir hier in den Salon. Da kommt der Professor, da kommt der Student, auch Arbeitslose, auch ein Arzt, mal ein Pastor, Verkäuferin. Auch Leute um die 30, aber auch bis zu 80-Jährigen. Und dieses durchmischte Völklein, das war auch manchmal total anstrengend. Das war manchmal so voll, einem Salon bei Amelie Schenk über die Mongolei. Da hat man mir hier die Tür ausgehangen. Und als ich dann fragte, Teilnehmer, warum hängen Sie denn jetzt hier meine Wohnzimmertür aus? Na, ob ich denn überhaupt nicht wüsste, dass man hier Platz braucht, habe ich gesagt, fragen Sie doch mal die Gastgeberin. Ach, ist doch egal, Hauptsache wir haben Platz. Also schon sehr bewegende Abende, so wie wenn man Straßenbahn fährt. Genauso bunt gewürfelt sind die Gäste und manchmal auch sehr anstrengend.
Geld hat Rose Packebusch in ihrem Beruf als Apothekerin verdient. Einen Raum der Begegnung zu öffnen, ist jedoch eine andere Sache und stellt jedes Mal erneut eine Herausforderung an die Beteiligten dar. Zum einen braucht es Offenheit und Aufgeschlossenheit füreinander. Aber auch die leiblichen Belange spielen neben den geistigen in ihrem Salon eine wichtige Rolle.
Ich schreibe eine Einladungskarte und dann wissen Sie schon, es geht um Kitsch oder es geht um Beerdigungskultur. Und dann koche ich natürlich und backe zum Thema. Und das gemeinsame Essen, das Miteinander teilen, das schafft schon erstmal Gemeinschaft, das erdet. 20 Uhr beginnt die Glocke zu läuten, ich begrüße die Leute. Und dann beginnt meine Moderation und da ist wirklich viel Witz, Verstand und auch Einfühlungsvermögen gefordert, dass das Gespräch im Fluss kommt und dass jeder das Gefühl ist, seine Antwort, seine Frage, all das ist wichtig, alles wird nicht gewertet. Natürlich muss ich auch manchmal sehr hart Zwischenreden stoppen, jeder will reden und reden, aber das klappt, weil wir uns aushalten und jeder darf so sein.
5 bis 15 Euro, je nach Einkommen, zahlen die Teilnehmer für den Salonabend. Das Geld ist als Honorar für die Vortragenden bestimmt, sowie für die Kosten, die bei ihr für das Buffet und die Getränke anfallen. 96 Salonabende hat sie bislang veranstaltet, mit den vielfältigsten Themen. Über Tauschen und Schenken, über Sprache und Kulturen der Roma, über die feindlich-freundliche Natur, über Chorsingen, über Liebesbriefe, über digitalen Burnout, über Abschied von Mutter, Sprache oder darüber, was einen die Fabeln lehren. Fabula docet.
Ich habe das Thema ausgesucht, aber die Gäste gestalten mit. Zum Beispiel habe ich gebeten, jeder möge mal seine Lieblingsfabel zu Hause raussuchen, 30 Mal kopieren und dann mutig vortragen. Und das haben die wirklich alle gemacht. Und das war so klasse, wie die Leute auch, die nie sich mal vor eine Gruppe von Leuten hingestellt haben, das vorgetragen haben mit Schweißflecken unter der Achselhöhle, puterroten Köpfen und glücklicherweise Beifall bekommen haben für ihre Fabel. Beim 57. Salon, das war glaube ich 2009, da hat der Professor Günther einen Vortrag gehalten über Kitsch. Da kamen doch die Gäste alle wie Prinzessin, Gartenzwerge, Schornsteinfeger. So skurril und so kunterbunt. Und das habe ich dann auch mit dem Buffet wieder gespiegelt. Und alles war so kitschig, rührig, gebacken. Und das ist dann ein Punkt, wo gelingt, miteinander das Thema irgendwie zu erfassen. Weil es würde nie einer an eine Uni gehen und sich so einen Vortrag anhören. Auf der einen Seite beschenken die Gäste mich durch ihre Beiträge und auf der anderen Seite kann ich das auch mit beflügeln, indem ich dann so ein Buffet baue. Und dann passt das wieder wunderbar zusammen. Ich habe gemerkt, wie gerne ich mit den Themen eingestiegen bin und ich habe mich so gefreut, dass ich den Wohnraum teilen kann und dass das nicht nur Wohnraum ist, sondern dass es auch Gedankenraum gab in dieser großen Fülle.
Die Möglichkeiten menschlichen Mit- und Füreinanders sind unerschöpflich. Ein ganz eigener Spielraum öffnet sich mit der Geburt eines Kindes. Für die Eltern wie für das Kind selbst, mit dessen Eintritt in die Welt etwas Neues anfängt. So wie für jeden Menschen, wenn er das Licht der Welt erblickt. In seinem Aufsatz »Die philosophische Bedeutung der Geburt« unterstreicht der Philosoph Hans Sahner:
Der Mensch ist nie mehr Anfänger als nach der Geburt. Er hat sich zwar die Gaben der Natur, seine Eltern, sein Leben und die Stunde der Geburt nicht gewählt, aber in diesem Anfang ist er, obwohl schon geprägt, doch auch ganz offen und als Ganzes noch Möglichkeit.
Ein Glück ist es, wenn es für diesen Anfang Eltern gibt, die dem Neuankömmling einen guten Start ins Leben ermöglichen. Die beiden Pflegekinder von Heike und Jenny waren noch Säuglinge, als sie in ihre Familie aufgenommen wurden. Um die Identität ihrer Herkunftsfamilien zu schützen, wollen Heike und Jenny nur mit ihrem Vornamen genannt werden. Aus diesem Grund werden auch die Namen der Kinder nicht genannt. Ihr leiblicher Sohn, der Große, war 3 Jahre alt, als vor rund 3 Jahren der Mittlere in die Familie kam. Jenny erzählt.
Als Frauenpaar haben wir uns ja schon sehr viele Gedanken dazu gemacht, wie es überhaupt ist, an ein Kind zu kommen. Und der Schritt dann, dass das zweite Kind dann ganz plötzlich von 0 auf 100 da ist, war natürlich ein völlig anderer als beim ersten Kind. Wenn man 9 Monate Zeit hat, auf eine Situation vorbereitet sein kann, sofern man das ist, sich vorbereiten kann. Und bei dem Mittleren jetzt war es so, wir haben etwa Mitte Dezember von ihm erfahren, dass es ihn gibt. Und am 21. Dezember, 3 Tage vor Heiligabend, ist er bei uns eingezogen im Alter von 10 Wochen.
Das war schon auch zwischenzeitlich ganz schön anstrengend und ganz schön aufregend. Aber es hat uns, glaube ich, alle sehr bereichert, auch den Großen auf einmal einen Bruder zu haben. Das war schon für ihn auch eine ganz tolle Sache.
Wir hatten quasi 9 Monate in 14 Tagen. Es war schon sehr turbulent. Also kleine Windeln plötzlich kaufen und der Große, die passen doch keinem Menschen. Also es war wirklich sehr schön. Der Große musste den Kinderwagen nochmal austesten. Da haben wir ganz viele Fotos gemacht von dieser Zeit auch, um das einfach auch dem Kleinen dann irgendwann zeigen zu können, ne? Wie so die Vorbereitungszeit und die Vorfreude auf ihn war. Weil ich finde, jedem Kind steht diese Vorfreude halt auch einfach zu, die eine Familie ja hat, dass da jemand Neues kommt.
In diesem Jahr ist dann der Kleine als der Dritte im Bunde im Alter von 8 Wochen dazugekommen. Von Anfang an stand für Heike und Jenny fest, dass es bei ihren Pflegekindern eine sogenannte Dauerunterbringung werden sollte und keine Bereitschaftspflege, bei der das Kind nur eine begrenzte Zeit in der Pflegefamilie verbringt. Denn beide Kinder sollen voll und ganz den Lebensraum der Familie teilen. Heike ergänzt:
Für uns und auch für unseren Sohn wäre es, glaube ich, sehr schwierig gewesen, wenn wir gesagt hätten, das ist nur eine Sache auf Zeit. Und das war auch gar nicht das, was wir uns gewünscht haben und vorgestellt haben. Es sollte ja tatsächlich ein vollwertiges Familienmitglied einfach in unsere Familie noch kommen. Und dann war das von Anfang an klar.
Es ist immer so, dass es eine problematische Herkunftsfamilie ist, aus der die Kinder kommen. Und wir freuen uns einfach, dass es für die beiden einen so guten Weg genommen hat und sie so früh einfach einen guten Start ins Leben kriegen konnten. Der Mittlere, egal wo wir sind, der ist sofort da und alle sind sofort, boah, ist das ein freundlicher, netter Kerl. Den Kleinen würden wir beschreiben als absolutes Glückskind. Also in seiner Biografie bis jetzt hat er ganz viel Glück gehabt. In allen Systemen, die irgendwie für ihn greifen konnten, hat Glück mitgespielt. Ja, und für uns ist es das absolute Glückskind, weil es das jetzt komplett macht. Das war einfach Glück, dass er noch dazugekommen ist.
Menschen können viel füreinander tun. Im besten Fall kommt tatsächlich ein Für und Miteinander in Gang. Ein Fair Play im wahrsten Sinne. Aber wie beim Sport auch, können Menschen unfair miteinander umgehen. Doch anders als dort gibt es im Spielraum des Lebens keinen Schiedsrichter, der für fairen Umgang sorgt. Man muss selber schauen und lernen, gegebenenfalls Grenzen für sich zu setzen. Der Philosoph Christoph Quarch rät:
Es gibt eine schwer zu greifende Demarkationslinie, die letzten Endes, ja, wie sage ich das am besten, auch die Grenze unserer Belastbarkeit darstellt. Und dafür ein Gespür zu entwickeln, ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch das ist eine Erfahrung, die jeder Mensch mit Sicherheit schon gemacht hat, dass er anderen begegnet, wo er intuitiv spürt, hier sollte ich jetzt mich nicht auf diese Person einlassen. Diesem Umstand sollten wir einfach Rechnung tragen.
Denn der alten Wahrheit, wer gibt, dem wird gegeben, steht mitunter eine andere Erfahrung entgegen. Wenn etwa das Geben zu einer einseitigen Angelegenheit wird. Wenn man selber Zeit und Mühe aufbringt und die anderen dies als selbstverständlich nehmen, ohne dass sie ihrerseits etwas zurückgeben. Sei es Dank oder Anerkennung oder wiederum ihr Bemühen um ein gelingendes Für und Miteinander. Man ist enttäuscht, merkt, dass die eigenen Bedürfnisse und Interessen zu kurz kommen und dass man aufpassen muss, sich in seinem Engagement nicht von den Ansprüchen der anderen auffressen zu lassen. Es kann aber auch passieren, dass man sich selbst unter einen zu hohen Anspruch stellt und irgendwann feststellen muss, dass man seine Möglichkeiten oder seine Kräfte überschätzt hat. Und man spürt, dass man Abstand und auch Selbstbesinnung braucht.
Solche Situationen gibt es und solche Situationen können enttäuschend sein, frustrierend oder auch verletzend. Und da gilt dann das, was für jede Form der menschlichen Begegnung gilt. Es ist halt schon wichtig, dass wir die Tugend der Achtsamkeit und der Aufmerksamkeit entwickeln. Und zwar der Achtsamkeit und Aufmerksamkeit sowohl für den anderen als auch für uns selber. Das heißt, die Kunst des Füreinander-Daseins und des Miteinander-Lebens kann nicht bedeuten, dass wir die Begegnung unter allen Umständen und auf jeden Fall suchen. Grundsätzlich gilt nach meinem Dafürhalten die Maxime, es ist immer besser, sich auf die Begegnung einzulassen, als sie aus dem Weg zu gehen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt Situationen, wo es der Selbstschutz verlangt, eben eine Beziehung nicht aufrechtzuerhalten oder einer Begegnung aus dem Weg zu gehen.
Michael Beckmann von der Frankfurter Freiwilligenagentur berichtet, aus welchen Gründen Menschen ihr Engagement für ein Ehrenamt beenden.
Der häufigste Grund ist, dass sich innerhalb der Lebensverhältnisse etwas verändert hat. Dass man wegzieht, dass man in einer neuen Partnerschaft ist, dass man einen neuen Job begonnen hat und der keinen Freiraum mehr für ein Ehrenamt bietet. Manchmal ist es auch eine Überforderung mit der Aufgabe, der man nachgeht und plötzlich feststellt, nee, das passt nicht zusammen, ich bin dem nicht gewachsen. Manchmal fühlen sich Menschen auch ausgenutzt von denjenigen, für die sie sich engagieren. Hin und wieder werden Ehrenamtliche auch als billige Arbeitskraft gesehen. Und das geht natürlich nicht. Das müssen wir auch wissen, um dann als Organisation, die Ehrenamtliche vermittelt, da auch einfach tätig werden zu können. Manchmal ist es auch eine menschliche Enttäuschung, wenn man feststellt, dass das da zwischenmenschlich einfach zu Reibereien kommt und eben tatsächlich zu Gräben, die nicht überwindbar sind, muss man die Reißleine ziehen und muss tatsächlich für sich auch entscheiden, das Ehrenamt aufzugeben.
Auch Johanna Wolf-Metternich und ihre Mitengagierten von Rugby United, dem integrativen Projekt für Flüchtlingskinder, haben lernen müssen, mit Grenzen umzugehen.
Man merkt, wenn man so eine Arbeit macht, sehr schnell, wo die eigenen Grenzen oder auch die Grenzen von dem Projekt sind. Natürlich, am Anfang denkt man, man könnte damit viel bewirken. Aber ich glaube auch, dass das sehr wichtig und auch sehr gut ist jetzt im Nachhinein, dass wir bei unserem Sportangebot bleiben und da mit den Kindern auch reden, auch mal ernste Sachen, viel lustige Sachen, aber dass wir nicht darüber hinaus helfen können, eine Wohnung zu finden oder helfen können beim Familiennachzug. da sind wir gar nicht für ausgebildet und da haben wir gar nicht die Möglichkeiten zu helfen. So dass wir dann schnell gelernt haben, bei unserer Sache zu bleiben, keine falschen Versprechungen zu machen. Denn das belastet einen dann sehr, weil das weckt natürlich auch falsche Hoffnungen, wenn man so tut, als könnte man es. Mit so einem Projekt übernimmt man natürlich auch einen ganzen Haufen an Verantwortung. Manchmal zwischendurch kriegt man davor auch ein bisschen Panik, ob man dem gerecht wird, ob man das auch wirklich durchhält. Für mich war es auch sehr wichtig, für mich zu lernen, wirklich zu gucken, was macht mich daran froh an dem Projekt und das im Auge zu behalten. Wir kriegen super viel positive Rückmeldung, das tut natürlich auch sehr, sehr gut, aber man muss selber daran Spaß haben und nicht sich daran aufhängen, dass irgendwelche Leute das jetzt toll finden, dass man selber hinter dem Projekt steht und nicht darauf wartet, dass irgendwer anders dahinter stehen müsste, denn so ist es ja natürlich nicht.
Auf 20 Jahre Miteinander in ihrem heimischen Salon blickt Rose Packebusch zurück. Viel hat sie in diesen Spielraum der Begegnung eingebracht, hat ihren Wohnraum für andere geöffnet, hat ihre Zeit, ihre Ideen, ihre Großzügigkeit geschenkt. Doch mit der Zeit ist ihr Enthusiasmus einer gewissen Ernüchterung gewichen.
Manchmal bleibt nichts, wie es ist. Und das habe ich auch beobachten müssen mit schwerem Herzen. Also ich habe beobachtet, dass meine Salongesellschaft egoistischer geworden ist. Ich hatte schon immer Verluste zu beklagen, mal waren Bücher weg. Ich hatte vorne so eine kleine rote Kassette, da war dann Geld entwendet. Manchmal kamen nach einigen Jahren die Bücher wieder zurück ins Regal. Ich habe ja 20 Jahre Salonerfahrung. Also, ich bin betrübt darüber. Die Menschen wollen empfangen, wollen sich unterhalten lassen und nicht unterhalten. Man kann das auch Konsumverhalten nennen. Das gibt wohl Grenzen, wo ich sage, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Also ich gebe etwas von mir und die Gäste, die lassen sich bedienen. Und das ist total ermüdend, den ganzen Abend das Gespräch zu ziehen und zu sagen, haben Sie nicht was noch zu sagen? Möchten Sie noch was sagen? Und wenn ich dann die einnickenden Gäste sehe, dann habe ich mir gedacht, nee, das ist genug. Also die Neugier ist verschwunden. Und zur Neugier gehört ja auch Wachsein. Und ich erlebte mehr und mehr Sattheit und diese Behäbigkeit im Denken. Ich brauche Teilnehmer im Geben und im Nehmen und das hat sich doch enorm verflacht. Ja, ich wollte einen anderen Veranstaltungsort schaffen und einen anderen Raum im Miteinander sein. Also raus aus diesem Apothekerkittel, rein in ein schönes schwarzes Kleid und eine Brosche, die knallt. So wollte ich meine Gäste, so war ich auch. Und das ist eigentlich die Würze, dieses anders sein dürfen, können und auch machen.
Gedanken über mögliche Grenzen und über ihre Belastbarkeit haben sich auch Heike und Jenny gemacht. Ihre berufliche Erfahrung als Pädagoginnen war dabei hilfreich. Jenny leitet eine große Kindertagesstätte mit Inklusionskindern unterschiedlichster sozialer Herkunft. Heike arbeitet als Inklusionsfachkraft für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf in Regelkindergärten, häufig in sozialen Brennpunkten. Heike erklärt.
Also beim zweiten Kind haben wir tatsächlich uns nicht viele Grenzen gesetzt, sondern haben gesagt, wir schauen einfach, wir gucken, was kommt. Beim dritten Kind war für uns klar, wir würden kein Kind nehmen, wo im Vorhinein schon klar ist, da gibt es mehrfache Behinderungen oder ein schwerst mehrfach behindertes Kind. Das wäre für uns einfach nicht möglich gewesen mit drei Kindern. Ansonsten haben wir uns gar nicht viele Grenzen gesetzt. Wir nehmen die so an, wie sie sind und begleiten sie so gut wir können. Und da gibt es eigentlich für uns jetzt keine offensichtlichen Grenzen.
Der Mittlere ist schon ein Kind, was sehr viel emotionale Begleitung braucht und aufgrund seiner Herkunftsfamilie durchaus da sehr viel Standing braucht, ne, und Unterstützung braucht. Also der Hintergrund, dass die Herkunftsfamilie irgendwie belastend ist, das berührt uns nicht tatsächlich. Also mit Sicherheit denkt man immer mal noch mal mehr darüber nach, ja, wie sich bestimmte Dinge aufs Kind auswirken können. Und ich glaube, jetzt ist uns noch mal mehr klar, wie prägnant eine Schwangerschaft sein kann für Kinder. Sie waren nicht in der Herkunftsfamilie tatsächlich, sondern es war ausschließlich die Schwangerschaft und die Entbindung, die sie eben jetzt direkt verbindet. Und trotzdem glaube ich, dass das ganz viel den Kindern mitgibt fürs Leben. Ja, das ist vielleicht etwas, wo man immer noch mal so guckt, wie viel Belastung ist da, ne? Aber für uns ist es erstmal keine.
Dass ihre Pflegekinder Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie haben dürfen, stellt für beide gleichfalls keine Belastung dar. Im Gegenteil. Jenny?
Ich finde es sehr wichtig, dass die Kinder die Möglichkeit haben, ihre Herkunftsfamilie kennenzulernen und auch damit aufwachsen, dass das eben ein Teil ihrer Biografie ist. Und das ist nicht immer leicht gewesen. Gerade zu Beginn musste man sich da erstmal ein bisschen reinfinden. Welche Rolle habe ich da überhaupt? Inwiefern begleite ich das Kind? Inwiefern begleite ich auch die Herkunftsmutter? Und wie kommt man da so miteinander klar, ohne in eine Konkurrenz zu gehen? Aber ich glaube, dass wir da mittlerweile einen ganz guten Weg gefunden haben und dass es einfach gut ist, dass wir diese Kontakte haben.
Wir fangen etwas an. Wir schlagen unseren Faden in ein Netz der Beziehungen. Was daraus wird, wissen wir nie. Das gilt für alles Handeln. Einfach ganz konkret, weil man es nicht wissen kann.
Hat die Philosophin Hannah Arendt in einem Interview formuliert. Denn der Raum menschlichen Miteinanders ist und bleibt ein offener Spielraum, in dem Menschen sich begegnen, etwas miteinander anfangen und etwas füreinander tun. Sei es in Partnerschaft, Familie, Freundschaft, sei es in Beziehung zu Nachbarn, Kollegen oder zu Menschen, die einem zunächst völlig fremd sind. Es ist ein Handeln ohne Gewähr und mit stets ungewissem Ausgang. Dennoch lassen wir uns darauf ein und tun freiwillig etwas für andere, ohne dass uns ein »Du sollst«, ein moralischer Imperativ, eigens dazu auffordern muss. Der Philosoph Christoph Quarch unterstreicht,
manchmal denke ich mir, es geht eben gar nicht so sehr darum, dass wir uns bestimmten moralischen Pflichten unterwerfen oder irgendwelchen ethischen Geboten folgen, sondern dass wir uns auf die Begegnung mit anderen Menschen einlassen. Und überall, wo wir das tun, wächst gleichsam mehr oder weniger von Natur aus der Antrieb, uns mit diesen anderen Menschen zu befassen. Wir wissen das im Prinzip auch alle, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, einer sehr, sehr intensiven Begegnung, wie sie quasi mustergültig immer da stattfindet, wo Menschen sich ineinander verlieben. Wenn sie sich in einen anderen Menschen verliebt haben, dann muss ihnen niemand mehr sagen, was sie machen sollen. Da brauchen sie kein moralisches Gebot mehr, was sie darauf verpflichtet, ihrer Liebsten oder ihrem Liebsten am Valentinstag einen Rosenstrauß zu überreichen. Ja? Sie tun es einfach, weil es sozusagen der Wahrheit entspricht. Und das ist vielleicht der Punkt, dass die Wahrheit über uns Menschen darin besteht, dass wir Wesen der Verbundenheit und der Zusammengehörigkeit sind und dann auch wissen, was zu tun ist, was jeweils das Tunliche ist. Auch ein Sterbender in einem Hospiz, was ich tue, ohne dass ich Worte zu ihm spreche, sondern nur seine Hand oder ihre Hand ergreife, ist wiederum meine Antwort an diese Person. Deswegen nochmal, ich glaube, wo wir die Bereitschaft aufbringen, das zu tun, was uns eigentlich ganz natürlich und naheliegend ist, wir genau wissen, was wir tun können. Was wir tun sollen, aber nicht im moralischen Sinne, sondern weil es eben einfach das Tunliche ist, was die Situation gebietet.
Das notwendige Tun, wie es die Situation verlangt. Ein schönes Beispiel dafür ist die spontane Hilfe von vielen, die aus ganz Deutschland in die Überschwemmungsgebiete in Westdeutschland fuhren, um den Überflutungsopfern zu helfen, Keller leer zu räumen, Schutt zu beseitigen, Notunterkünfte mit aufzubauen. Michael Beckmann von der Frankfurter Freiwilligenagentur.
Menschen sind glücklich darüber, etwas Sinnstiftendes zu tun. Und nicht selten hören wir auch, Mensch, da kann ich schnell was bewegen. Da krempel ich die Ärmel hoch und ich sehe am Ende des Tages, was ich gepackt habe. So abgedroschen das jetzt auch klingen mag, aber häufig ist das so. Also das sichtbare Ergebnis des Engagements ist etwas, was tatsächlich auch sehr, sehr viel Freude bereitet. Und dann natürlich die Tatsache, dass ich ein anderer Teil noch dieser Gesellschaft bin und mich in die Gesellschaft einbringe.
Auch für ihn lässt sich die Bereitschaft, sich zu engagieren, nicht durch ein Du sollst bewirken. Aber ebenso wenig ist es damit getan, sich aus Prestigegründen mit einem Ehrenamt zu schmücken, ohne sich auf den handfesten Einsatz, der damit verbunden ist, einzulassen. Und eine bloß rhetorische Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements, wie es von Politikern oft zu hören ist, reicht auch nicht aus.
Häufig erinnert mich das an die vielen Sonntagsreden, insbesondere unserer Politiker. Aber in dem Moment, in dem die Mikrofone aus sind, verpufft vieles davon. Wir führen intensive Debatten über Politiker und deren Nebeneinkünfte. Ich finde es eigentlich einen ganz spannenden Aspekt, mal zu beleuchten, wie engagieren sich eigentlich unsere Volksvertreter? Was tun sie? Was tun sie unentgeltlich? Das ist etwas, was mal noch eine ganz andere Dimension hätte und was auch eine Vorbildfunktion haben könnte. Engagement kann man nicht verordnen, Engagement muss man vorleben. Und da habe ich eine Erwartungshaltung an unsere Politiker, da habe ich eine Erwartungshaltung an Unternehmenslenker, an Vorstände, an Geschäftsführer, die Engagement ihrer Belegschaft vorleben. Da habe ich aber auch eine Erwartungshaltung in Familien, wenn Eltern Kinder dazu bewegen möchten, sich zu engagieren. Dann müssen sie es vorleben. Familien, die sich über Generationen hinweg sozial engagieren, haben in aller Regel kein Problem, dass die nachwachsenden Generationen sich eben auch engagieren. Sie haben Vorbilder, sie erleben es. Und das ist das Authentischste, was man tun kann, um Menschen zum Engagement zu bringen.
Menschen können viel füreinander tun. Und sie tun tatsächlich viel füreinander, ohne dabei auf materiellen Gewinn, direkten Nutzen oder persönlichen Vorteil zu schauen. Und gerade das gibt ihnen viel.
Sie bekommen ein gutes Gefühl. Das gute Gefühl, etwas Gutes getan zu haben, etwas Nachhaltiges getan zu haben, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Das ist nicht nur ein Beweggrund, sondern das motiviert eben auch weiterzumachen. Die berühmte Anerkennung, die wir ja alle brauchen, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und manchmal ist das Lächeln eines Menschen, wenn er Besuch bekommt und ansonsten einsam ist, viel, viel mehr wert als alles Geld der Welt.
Auch Johanna Wolf-Metternich von Rugby United hat die Bereitschaft, sich für andere Menschen zu engagieren, schon früh in ihrem Elternhaus erworben und hat sich diese Bereitschaft bewahrt.
Ich bin so aufgewachsen und habe so gelernt von Kind an, dass es ein großer Wert ist, wenn man sich um andere kümmert oder wenn man sich darum Gedanken macht, wie kann ich jemand anderem eine Freude machen. Das hat bei uns in der Familie immer eine sehr große Rolle gespielt und tut es immer noch. Alle sind in der einen oder anderen Weise engagiert, ehrenamtlich. Ja, ich würde sagen, dass uns das allen sehr großen Spaß macht.
Rose Packebusch will mit ihrem Salon, ihrem offenen Begegnungsraum für ein lebendiges Miteinander, weitermachen, wenn Corona es wieder erlaubt. 96 Salons hat sie bereits veranstaltet. Auf jeden Fall soll es so lange weitergehen, bis sie die runde Zahl von 100 erreicht hat.
Es war ja nicht nur anstrengend, so ein Salon. Es war auch eine große Bereicherung für mich und auch eine Freude, die ich für mich erlebt habe. Also ich möchte schon die 100 Salons voll machen. Und dann plane ich eine Retrospektive über meine Salons. Ja, Einladungskarten hat jemand gesammelt. Also dann haben wir auch 100 Einladungskarten, die wir ausstellen können. Salongeschirr möchte ich versteigern. Und es gibt ja Gäste, die haben fast keinen Salon versäumt. Das ist auch dann spannend, sie zu interviewen. Das wird sehr heiter.
Offenheit haben auch Heike und Jenny aufgebracht. Offenheit für ihre beiden Pflegekinder, mit denen sie gemeinsam mit ihrem leiblichen Sohn ihr Leben teilen wollen. Etwas für sie durchaus Selbstverständliches, wie Jenny erklärt.
Ich glaube, die gleiche emotionale Offenheit oder Bereitschaft, die wir tagtäglich allen Menschen gegenüber aufbringen oder auch im Job aufbringen und auch jedem Kind, was wir selbst geboren hätten, weil da weiß man ja einfach auch nicht, was man da für ein Päckchen bekommt. Und so war das jetzt auch. Kinder sind halt immer eine Wundertüte, ne?
Wir fangen etwas an und schlagen unseren Faden in ein Netz von Beziehungen, ohne zu wissen, was daraus wird, hatte die Philosophin Hannah Arendt formuliert. Und sie fährt fort:
Das ist ein Wagnis. Und nun würde ich sagen, dass dieses Wagnis nur möglich ist im Vertrauen auf die Menschen. Das heißt, in einem schwer genau zu fassenden, aber grundsätzlichen Vertrauen auf das Menschliche aller Menschen. Anders könnte man das nicht.
Spielräume der Begegnung. Was es heißt, mit und füreinander da zu sein. Ein Feature von Astrid Nettling. Sprecherin Rebecca Madita Hund. Zitatorin Melanie Straub. Zitator Sebastian Reis. Ton und Technik Josuel Teegarten. Regie Marlene Breuer. Redaktion Dorothee Meyer-Karwig. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2021.